Soulification, dein Podcast für die Seele. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soulification. Diesmal erwartet euch hier eine ganz persönliche Folge und zwar mein ganz persönlicher Geburtsbericht. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich bin 2024 Mutter geworden, Mutter einer ganz wundervollen Tochter, einer Lioness, einer Löwin. Und mit der lieben Cora, mit der ich ja bereits über die Geschichte der Geburt gesprochen habe, diese Podcast-Folge, verlinke ich euch gerne, absolut hörenswert. Wir beide lieben dieses Thema, ja, die gesamte Schwangerschaft und das Thema Geburt hat mich einfach mitgerissen, weil es mich wirklich teilweise erschüttert hat und auch immer noch wütend macht, wie stark wir als Frauen entmächtigt werden, wenn es um das Thema Schwangerschaft und Geburt geht. Wie wenig uns zugetraut wird, dass wir unser Kind gesund auf die Welt bringen können. Und dass tatsächlich auch es Systeme gibt, die es uns gar nicht ermöglichen, unser Kind natürlich zu entbinden. Und ja, darum geht es halt auch in meinem eigenen Geburtsbericht, denn meine Tochter hat sich dazu entschieden, in Beckenendlage zur Welt zu kommen, so wie ungefähr 4% der Kinder dieser Welt. Kann ja jeder, ne, hat sie sich gedacht. Und dadurch natürlich auch einiges in mir gecrashed, meine eigenen Erwartungen, was ich mir unter Geburt vorgestellt habe, wie ich mir meine Geburt gewünscht hätte und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages war es halt, schildert es halt immer wieder, finde ich, und ich finde, deswegen teile ich meine Geschichte, weil es mir auch wirklich wichtig ist und ich glaube, da sind Cora und ich einfach auf einer Wellenlänge und haben dort das gleiche Ziel, ist, dass wir Frauen wieder den Mut haben und die Kraft haben, uns gegenseitig auch zu unterstützen, aber vor allen Dingen in unseren Körper zu vertrauen und zu spüren, dass alles in Ordnung ist mit unserem Baby, dass alles in Ordnung ist, so wie wir sind und dass unser Körper genau richtig ist, um unser Kind gesund auf die Welt zu bringen, egal in welcher Position es sich befindet. Also hört selber in meinen Geburtsbericht, Geburt durch in Beckenendlage und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es ist eine sehr inspirierende persönliche Podcast-Folge. Ich nehme euch direkt mit von Beginn an der Schwangerschaft bis hin zur Geburt. Und ganz viel Spaß beim Hören und hinterlasst mir gerne einen Kommentar, teilt die Folge, wenn ihr möchtet, schickt sie weiter an werdende Mütter. Das ist eine kollektive Aufgabe, die wir alle als Frauen haben, uns gegenseitig zu empowern, zu ermutigen, zu inspirieren. Und genau dafür ist diese Podcast-Folge. Alles Liebe, deine Isabel.
Hallo du Liebe, herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Ich bin Cora von Geburt kann leicht sein und ich erwarte in diesem Podcast viele positive und bestärkende Geburtsgeschichten und ganz viel Expertenwissen rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit deinem Baby. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist und natürlich freue ich mich auch über meinen heutigen Gast, nämlich die Isabel. Sie war Teilnehmerin in meinem Kurs und hat vor kurzem ihr Mädchen per Beckenendlage bekommen. Bin ich jetzt super gespannt auf deine Geburtsgeschichte. Hallo Isabel, so toll, dass du da bist.
Hallo liebe Cora, danke dir, dass ich hier sein darf in deinem Podcast.
Ja, total. Möchtest du ein paar Worte über dich sagen?
Ja, sehr gerne. Also ja, mein Name ist Isabel. Ich bin 39 Jahre alt und ja, letztes Jahr schwanger geworden. Ich lebe in Spanien. Und ich bin tatsächlich, also ohne Kinderwunsch, ohne geplant, unverhofft kommt oft, einfach so auf natürlichen Wege schwanger geworden. Und ja, ich lebe mit meinem Partner in Spanien. Mein Partner kommt aus Kolumbien. Das heißt, wir haben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass unsere Tochter zweisprachig aufwachsen wird. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Und ja, ich nehme euch gerne mit auf meine Reise quasi durch Spanien, Deutschland, Unterschiede und natürlich das Thema Beckenendlage, was natürlich erst zum Ende hin kam. Aber ja, wir fangen wahrscheinlich erstmal ganz von vorne nochmal an.
Genau. Du hast ja gerade schon gesagt, ihr hattet gar keinen Kinderwunsch. Nein. Wie hast du denn erfahren, wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist?
Ja, ich hatte tatsächlich Übelkeit, aber wirklich nur so 2 Tage. Also ich bin morgens aufgewacht und musste mich direkt übergeben. Und dann habe ich schon gedacht, so, dann habe ich so kurz in meine App geguckt, in meine Perioden-App, so 7 Tage drüber, so, okay, na gut. Ich habe dem in dem Moment gar nicht so viel Bedeutung zugemessen, dass ich überfällig war. Weil, naja, kann ja mal ein bisschen sich, also der Zyklus kann sich ja immer mal nach hinten und nach vorne verziehen. Ich habe im Generellen immer einen sehr kurzen Zyklus gehabt, also so eher um die 20, 22 Tage und dann war ich irgendwie bei, keine Ahnung, 26, 27. Habe ich gedacht, naja, das ist jetzt noch nicht so weit. Aber ja, das mit der Übelkeit, das war dann schon so, Und mein Freund war dann auch schon so ein bisschen so, Und dann musste ich mich wirklich so den ganzen Tag einfach übergeben, an jeder Ecke gefühlt. Und dann fahre ich mal bei der Apotheke vorbei, so, ne? Und dann habe ich noch so schön auf dem Apothekenparkplatz gekotzt und habe gedacht so, okay, wow, ich weiß auch nicht, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich am nächsten Morgen dann den Test gemacht und dann stand da im Spanischen embarazada, schwanger. 4 bis 5 Wochen und nicht nur so,
Irgendwie war das Gefühl?
Schön irgendwie, also es war so ruhig, es war so, für mich war in dem Moment einfach klar, dass ich das Kind behalten werde, ne? Ich bin 39 und so, es war so für mich so, ja, nee, also das steht gar nicht zur Debatte, aber wir waren 1 Monat zusammen, also von daher war das schon so ein bisschen so. Ja, es war interessant. Also von daher alle, die vielleicht denken, sie haben vielleicht einen Kinderwunsch, aber es ist noch kein Partner da. Es kann schneller, als man denkt. Auch ohne Kinderwunsch. Aber ja, deswegen, es war schon so ein Moment, wo ich für mich wusste, ich werde das Kind auf jeden Fall behalten. Und ich freue mich da auch sehr drüber. Und ja, mein Partner, der hat natürlich erstmal geschluckt, weil klar, damit hat er jetzt nicht gerechnet, so nach 1 Monat. Aber wir haben uns dann, gefreut und wir haben uns dann auch zusammengerauft, in Anführungsstrichen, also dann noch besser kennengelernt. Im Prinzip hat das wirklich nochmal unserer Beziehung nochmal so einen richtigen Turbo gegeben, muss man wirklich sagen. Also wir haben da wirklich auch oft drüber gesprochen, dass wir tatsächlich auch glauben, dass wir vielleicht ohne die Schwangerschaft vielleicht auch gar nicht mehr zusammen wären.
Das verbindet schon krass, ne?
Total, ne? Also es war echt so... Man setzt sich dann halt einfach mit dem anderen auseinander. Da führt dann kein Weg dran vorbei, weil man weiß, man ist verbunden über dieses Baby und spätestens nach dem ersten Ultraschall waren wir beide so, ja, okay, nee, das ist unser Baby.
Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei meinem Mann und mir war dann die mentale Geburtsvorbereitung nochmal so ein krasses Bonding-Ding. Also wie das uns zusammengeschweißt hat, allein, dass ich meditiert habe und dadurch so ruhig und so friedlich, sag ich mal, wurde und er davon natürlich profitiert hat, indem wir einfach so wenig Konflikte hatten und so harmonisch waren in der Zeit. War das bei euch auch so?
Ja, wir hatten am Anfang ein bisschen Themen, so bürokratische Themen, ne? Weil ich halt, wie gesagt, wir leben in Spanien und ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Krankenversicherung. Und das war so ein bisschen, ich musste mich halt erstmal darum kümmern, dass ich irgendwie eine Krankenversicherung bekomme. Und das ist halt ein sehr großes schwarzes Loch im System, weil als Schwangere wirst du eigentlich systematisch ausgeschlossen. Also überall, wo ich angefragt habe, haben sie gesagt, sie versichern mich, aber die Schwangerschaft und Geburt versichern sie nicht mit. Also natürlich war natürlich erstmal ein harter Brocken. Also von daher war schon sehr viel Stress so in den ersten Monaten, bis wir dann eine Lösung gefunden haben, dass ich wieder in Deutschland versichert werden konnte und so weiter. Aber ja, also ich habe auch gedacht, das hat uns schon auch, da war schon ein bisschen Spannung. Aber danach, so ab März, als dann alles irgendwie so seine Ordnung hatte, sage ich mal, ne, dass ein bisschen gewisse Sicherheit da war, war das dann alles irgendwie, waren wir eigentlich total happy und dann, ja, also die ganze Schwangerschaft war auch total unkompliziert. Also es gab nie irgendetwas. So, wir waren immer noch super aktiv, bin viel wandern gegangen, ich habe 2 Hunde. Also wir haben uns auch nie Gedanken gemacht, so, also dass irgendwas sein könnte oder so. Gar nicht. Also es war von Anfang an klar, so läuft eigentlich alles wie im Bilderbuch.
Und du warst dann quasi in Deutschland versichert und die haben aber deine Untersuchungen und alles in Spanien bezahlt?
Nee, witzigerweise, also ich war zwischenzeitlich ja, im Februar war ich in Deutschland, um mich halt versichern zu lassen, dann war ich auch beim Frauenarzt und so und dann war ich ja wieder in Spanien und irgendwie, also das ist halt auch wirklich, manchmal sage ich immer so wie bei Asterix und Obelix in Spanien, ja, so mit Passierschein A38, du weißt echt nicht, so einer sagt das, dann läufst du dahin, dann läufst du hierhin und plötzlich haben sie mir eine Krankenkarte gegeben, weil ich ja hier wohne auch, ja. also hier auch registriert bin als Zweitwohnsitz. Und weil ich schwanger war, wurde ich automatisch ins Gesundheitssystem angenommen.
Okay, also erst wirst du nicht aufgenommen, weil du schwanger bist, und dann wirst du schwanger aufgenommen, weil du eben schwanger bist.
Ja, genau.
Okay.
Also es war wirklich, deswegen ist es so, da macht einfach so boom der Kopf. Ne? Du denkst dir so, okay, es könnte einfach alles so einfach sein, aber nein. Ich wusste, dass ich alle diese bürokratischen Wälder mich durchschlagen, bevor ich dann hier auch tatsächlich jetzt versichert worden bin. Und dann waren wir hier auch immer zur Vorbereitung bei der Hebamme und so. Das läuft in Spanien auch alles ein bisschen anders, also.
Ja, wie war es bei euch? Ist da mehr Hebammenvorsorge oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also du hast eigentlich mehr so hauptsächlich Hebamme einmal im Monat, zu der du gehst. Und wenn du halt die Ultraschall hast, das sind ja auch nur 3 wie bei uns in Deutschland, und da gehst du ins Krankenhaus, wirst du geschickt tatsächlich. Also es gibt halt keinen, nicht wie bei uns der Frauenarzt, der dann zuständig ist, sondern gehst halt ins Krankenhaus, und das hat mir von Anfang an nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also daher kam natürlich dann irgendwann auch die Entscheidung, sowieso in Deutschland zu entbinden. Das war von Anfang an, habe ich auch gespürt, ich möchte eigentlich keine klinische Geburt. Ja, also das wird auf jeden Fall schon mal ganz witzig, weil am Ende wird es eine, so viel kann man schon mal spoilern. Aber am Anfang habe ich immer gespürt, ich möchte keine klinische Geburt und ich möchte schon gar nicht im spanischen Krankenhaus sein, weil das Gesundheitssystem ist doch anders als bei uns in Deutschland und es hat mich hier einfach nie wohlgefühlt. Es war wie so eine Nummer immer. Ne? Ich bin zu den Vorsorgeuntersuchungen gegangen und es war so, ah ja, Sie sind schwanger, ja, okay.
So abgefertigt.
Ja, und das ist meine erste Schwangerschaft. Ja, es kam unerwartet. Und ich will jetzt nicht bepuschelt werden, aber man will dann schon so ein bisschen so, ach ja.
Doch, man möchte bepuschelt werden.
Ich will bepuschelt werden. Und hier in Spanien wirst du halt einfach gar nicht bepuschelt. Du wirst einfach nur so, geh weiter, next.
Wie ist das mit der Hausgeburt in Spanien?
Ja, gibt es halt auch überhaupt nicht. Also man muss es halt alles privat bezahlen. Man müsste halt wirklich sich hier eine Hebamme suchen, die dann im Zweifel vielleicht ja auch noch Deutsch spricht, weil klar spreche ich Spanisch, aber naja, ich habe trotzdem gemerkt, so ist unter den Umständen der Geburt und so, ich weiß nicht, ob ich mich dann wirklich wohlfühle in einer fremden Sprache. Ne? Das kam halt auch nochmal hinzu, weil selbst bei den Vorsorgeuntersuchungen habe ich teilweise echt nur nichts verstanden, in Anführungsstrichen. Ja, wenn mein Freund nicht dabei gewesen wäre, der mit mir das dann nochmal langsam erzählt hätte, war ich echt manchmal so, ich dachte so, Leute, ey, ihr merkt doch, dass ich Ausländerin bin, ja, also ihr könnt doch mal ein bisschen langsamer sprechen oder einfach anders, so. Aber das ist denen halt einfach egal und da habe ich auch schon gemerkt, so, ich will das nicht, ne, ich will hier nicht unter der Geburt irgendwie Verständigungsschwierigkeiten haben, so.
Das Spanisch ist auch so ultra schnell, ne?
Ja, das war halt alles nicht, also es war halt von Anfang an, habe ich gemerkt, so, okay, da ist halt so ein Widerstand, so, ich will hier nicht im spanischen Krankenhaus liegen und Hausgeburt in Spanien müsstest du privat bezahlen, Geburtshaus gibt es hier nicht und in der 34. Woche, als wir noch zum letzten Ultraschall waren, bevor wir nach Deutschland gekommen sind, haben sie ja auch schon, lag meine Tochter ja auch wie immer eigentlich im Becken entlang. Ich glaube, sie lag nie anders. Ich glaube, die saß immer im Lotussitz, wie so ein kleiner Buddha. Und das war 34. Woche, glaube ich, oder 32. Und da haben die schon in Spanien gesagt, nee, also Kaiserschnitt auf jeden Fall. Also Beckenendlage kannst du in Spanien gar nicht natürlich entbinden.
Ja, das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass nicht nur Spanien, sondern generell spanischsprachige Länder, auch in Südamerika, dass das da richtig krass ist mit Kaiserschnitt und klinische Geburt und so.
Das sagt mein Freund auch, der kommt ja aus Kolumbien und er meinte auch, bei ihm ist das total verbreitet. So. Ja, also dass viele auch Kaiserschnitt wählen einfach, ne? Dass es wirklich viele Frauen gibt, die einfach, denen das da so. Ja, die das halt einfach diesen Weg wählen und dass die Kaiserschnittrate sehr, sehr hoch ist. Aber
Brasilien hat, glaube ich, über 50% und privat sogar 80% Kaiserschnittrate. Das ist so krass.
Ja.
Aber es liegt halt, glaube ich, daran, dass die Ärzte, die Frauenärzte dort, die Frauen entbinden. Und natürlich, wenn du deine Klinik komplett zumachen musst, für vielleicht 2 Tage, solange wie halt eine Geburt manchmal dauert, da wählst du dann auch lieber den Kaiserschnitt, ne? Die halbe Stunde kurz in den Terminkalender eintragen und fertig.
Ja.
Das ist halt ein scheiß System auch dahinter.
Total. Und das ist dann auch so ein kulturelles Thema, ne? Einfach, dass sie das auch so gewohnt sind und dann ist das auch total normal. Und also das ist so, also bei mir, wo die Familie hat auch so direkt gefragt, so Kaiserschnitt, so, ne? Die gehört am Beckenendlage. Also das war für die gar nicht in ihrem Radius, dass das eine natürliche Geburt werden könnte.
Mhm. Wie war da dein Gefühl? Also du hast ja dann gemerkt, okay, sie dreht sich nicht, sie liegt immer noch im Beckenendlage. Gab es irgendwann so den Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt hast du da langsam ein bisschen Angst, oder war das für dich immer klar, nö, also ich krieg die auch so spontan, egal warum?
Nee, also ja, ich hatte schon, also ich war eigentlich ja, wollte ich ja eine Hausgeburt, ne? Ich hatte ja schon auch die Leonie, meine Hausgeburtshebamme, die war ja auch bei uns in Hamburg zu Besuch und so. Und sie meinte ja auch noch, das war ja auch alles noch relativ, ne, 34., 35. Woche, ne? Das war ja noch okay. So, meinte auch so, ja, das, ne, man kann ja auch mal sein, dass sie sich mal spontan dreht und so, die Hoffnung war ja da. Und ich muss sagen, dass mir diese Vorbereitung, also sie war immer, auch als nachher langsam feststand, dass sie sich nicht mehr drehen wird, war sie trotzdem immer für mich da und hat mich beraten sozusagen. Und ich glaube, dass es war halt wirklich viel, viel wert, dass ich jemanden hatte, der mich vor der Geburt sozusagen betreut ein bisschen mit, weil es halt gerade ein bisschen schwieriger war mit Beckenendlage, ne? Weil man halt selber ja auch so geprägt ist, ne? Dann Beckenendlage, das Krankenhaus sagt sofort, ja, also Sie können hier einen Kaiserschnitt haben, ne? Ohne dass Sie, das können wir sofort abrechnen, ne? Ist kein Problem. So, es muss kein medizinischer Notfall sein. Sie können sofort einen Kaiserschnitttermin haben. Hier, 27. kommen Sie um 8.30 Uhr. So, als würdest du zum Zahnarzt gehen.
Oh.
Ja. Sicherlich werde ich nicht an diesen Termin kommen. Danke für den Termin. Und die haben auch wirklich im Altenaer Krankenhaus zu mir gesagt, die müssen den Termin vorm ET legen, weil sonst kriegen sie rechtliche Schwierigkeiten.
Echt?
Ja, da habe ich auch zu ihr gesagt. Sie hat es mir ja so gesagt. Und ich meinte, aber das ist doch, wenn sie drüber nachdenken, das kann auch nicht sein. Sie so, ja, das tut mir leid. Also rein ethisch oder so finden sie das auch nicht gut, aber rein rechtlich kann das Krankenhaus nach dem ET verklagt werden. Deswegen legen sie die Kaiserschnitte vorm ET.
Boah, nee, das ist auch wieder sowas, ne? Da könnte ich mich wieder ewig drüber aufregen. Dieses System dahinter, wirklich, die Leute, die dort arbeiten, alle wissen es. Sie wissen, dass es viel besser ist, das Baby entscheiden zu lassen, wenn es losgeht. Ja, die Wellen abzuwarten. Zu warten, bis die Geburt von selbst losgeht, bis das Baby reif ist, bis es sich vollständig entwickelt hat, bis die Hormone bei Mutter und Kind perfekt passen, dann in die Klinik kommen. Und in den allermeisten Fällen, hat man ja genug Zeit, noch ins Krankenhaus zu kommen, wenn die Geburt losgeht. Ja, das ist ja dann nicht das, was ich immer sage bei Hypnobirthing-Geburten. Bleib so lange zu Hause, wie es für dich okay ist, wie du dich wohlfühlst. Ne? Sondern nee, mit Geburtsstart, sobald die ersten Anzeichen da sind, Blasensprung oder eben, dass die Wellen so langsam sich einstellen, dann geht man zum Kaiserschnitt, zum geplanten. Und sie wissen alle, dass das das Beste ist. Aber nein, da ist wieder das Rechtliche im Hintergrund, das Politische, das dann irgendwie sagt, ja, also wenn dann nach dem ET was passiert, dann können wir verklagt werden, weil wir hätten ihn ja früher ansetzen können, weil mit den Wellen kann ja irgendwas passieren und so weiter. Das sind so geringe Risiken, die da entstehen. Aber trotzdem, da gibt's halt dann die eine oder andere Frau, die das wirklich tut, ja, die dann wirklich die Klage erhebt. Die so in ihrem Film ist, so von wegen, ich bin nicht verantwortlich für meinen Körper, das haben die Ärzte alles in der Hand, die sind 100% dafür verantwortlich, was mit mir und meinem Baby passiert, und wenn die irgendwas falsch für mich entscheiden, dann müssen sie dafür gerade stehen, ja, also da gibt's ja auch diese Frauen, die so rumdenken, andersrum quasi wie wir, und ja, und die machen alles kaputt, oder generell dieses System, das sich daraufhin entwickelt hat, macht so viel kaputt in der Geburtshilfe, in dem ganzen Prozess der Geburt und diesem Neuankommen im Leben.
Ja, es ist verrückt, ja. Also ich war auch so, also wir haben wirklich da lange auch mit meinem Partner, also zum Glück waren wir da immer einer Meinung auch, das ist ja auch schon mal viel wert, ne, als Paar. Ja. Und wie gesagt, die Leonie hat mir halt auch wirklich immer gut zugeredet, weil ich weiß ja auch noch, ich habe auch noch mal bei dir ja damals in die Gruppe geschrieben, so, ja, ne, das ist der Status quo und so. Und da hast du ja sogar auch geschrieben, ja, also ich würde spontan natürlich Beckenendlage entbinden. Und ich nur so, ernsthaft?
Echt? War dein erster Gedanke
dazu? Ja, also ich war schon
dazu?
Noch sehr verunsichert, ne? Aber dann habe ich mich wirklich damit beschäftigt. Also ich meine, das waren auch die letzten Meter, ne? Das waren so die letzten 2 Wochen. Ich so, okay, hardcore, alles umgestoßen, was vorher so geplant war. Mich irgendwie mit Geburtsberichten durchgelesen, wie gesagt, mit Leonie gesprochen. Dann hatte ich auch noch mal eine ganz andere Hebamme beim Frauenarzt, die war auch super lieb. Die meinte so, ja, sie hat 20 Jahre lang Beckenendlage als Hausgeburten entbunden, ja, als das noch machbar war sozusagen. Und sie meinte, das ist überhaupt kein Problem, das schaffst du und so. Ne? Also ich brauchte schon so ein bisschen diesen Zuspruch, so, das schaffst du, das ist überhaupt kein Problem, das ist einfach nur eine andere Position. Da, 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 da. Und dann war so bei mir so langsam, kam dann so, okay, ja, sie haben alle recht und ich spüre das auch nicht. Wir wollen ja auch eine natürliche Geburt und so, aber ne, ich habe schon gemerkt, dass die Konditionierung greift halt einfach, ne? Krass. Dieses, ja, nur 4% Hochrisiko und so weiter und so fort. Und dann brauchst du erstmal so ein bisschen Zeit, um dich da wieder zu rekalibrieren und zu merken, okay, meine Tochter hat sich für die 4% entschieden. Yes, sie möchte anders auf die Welt kommen. Yes, okay. Mama wollte eine intime Hausgeburt. Nein, mein Kind möchte eine große Klinikgeburt. Yes.
Ja, ich fand es auch so lustig. Zeitgleich mit dir war ja nochmal eine im Kurs mit Beckenendlage. Ihr habt ja nur 4 Tage nacheinander, glaube ich, das Kind bekommen. Also, mit der hast du dich nicht abgesprochen oder mal unterhalten? Ja. Okay, schade. Muss ich nächstes Mal ein bisschen hier connecten.
Ja, das war schon ganz spannend, so, ne? Weil wie gesagt, du lässt ja erstmal auch los von deinen eigenen Erwartungen. Ne? Das war für mich natürlich auch so eine mentale Sache, weil ich ja immer noch auf die Hausgeburt gehofft habe. Und dann erstmal loslassen von diesen ganzen eigenen Erwartungen und sich hingeben und sagen, okay, meine Tochter wählt diesen Weg. Und ich werde damit natürlich irgendwie auch fertig sozusagen, ne? Wir sind ja ein Team. Aber ja, das war schon auch, also gerade so in den letzten Schwangerschaftswochen, wo man sich ja dann eigentlich so schon noch mental noch mehr auf die Geburt vorbereitet, weil dann nochmal so ein kompletter Umschwung in allem, nochmal ein neues Krankenhaus suchen, nochmal dort Vorgespräche führen und dann kam ja die ganze Thematik auch schon auf mit der Einleitung, ne? Weil da rückte ja schon der ET näher. Und dann kam das Thema ja Einleitung schon ins Spiel, wo ich denke, so, das war halt einfach so bam, bam, bam. Also emotional, mental war das schon auch immer noch ein großer Brocken, der dazu zu schlucken war. Aber ja, im Nachhinein, muss ich sagen, haben wir es dann wohl doch ganz gut gewuppt.
Und du hast dann quasi dich auf die Suche nach einem Krankenhaus gemacht, das dich natürlich
Genau, das AK Altona, wo ich ja vorher auch schon mal war, die würden das auch machen.
Ah, das ist lustig. Total oft, wenn es um natürliche Beckenendlagengeburten geht, stechen 2 Kliniken total raus. Die Filterklinik hier in Stuttgart und Hamburg. Wahrscheinlich dann Hamburg-Altona.
Ja, aber ich war ja am Ende, war ich ja nicht in Altona.
Ah, du warst da gar nicht.
Nee, weil die, sie hätten es entbunden, sagen wir mal so. Sie haben bieten Becken, natürliche Beckenendlage an, aber ich habe mich in Altona nicht so wohl gefühlt, weil sie mir auch diesen Kaiserschnitttermin gegeben haben und so. Und mir wurde in Hamburg witzigerweise von allen, also auch von meiner Hebamme, von meinem Frauenarzt und so, die haben mir alle das St. Albertin in Hamburg
empfohlen. Okay. Vielleicht ist es dieses, ich weiß es nicht. Es gibt eins in Hamburg, das eben spezialisiert ist drauf.
Ja. Also beim St. Albertin sagt man das wohl. Genau, das ist auch so ein Geburtszentrum, nennt sich das. Das nennt sich gar nicht unbedingt Krankenhaus. Und die haben auch so Kreissäle mit Kontinent, also als Kontinenten, so Europa, Amerika und so, noch ganz schön gemalt. Und es gibt auch immer Badewanne und so. Also es ist wirklich eigentlich ein ganz schönes Geburtszentrum. Und
die sind halt,
genau, speziell. Wir waren ja dann im Kreissaal Südamerika.
Ja.
Murphy's Law. Und deswegen bin ich dann auch in St. Albertin gegangen. Und die sind ja auch wirklich sehr nett. Aber natürlich kommen da, es ist da halt ein Interessenskonflikt. Ne? Man muss immer die 2 Seiten der Medaille natürlich sehen. Die wollen natürlich ihre Statistik gut halten, sage ich mal. Die wollen natürlich irgendwie auch kein Risiko eingehen. Aber sie dann waren natürlich schon sehr nett. Und sie haben auch wirklich die Oberärztin, die Johanna, die hat auch wirklich mit mir immer gesagt, ja, also medizinisch ist alles total in Ordnung. Ne? Kind hat perfekte Größe, liegt in perfekter Steißlage. Ja, also wirklich so mit dem Po schon im Becken drin. Also es könnte nicht besser sein für eine natürliche Geburt. Und genug Fruchtwasser. Also es war aus medizinischer Sicht war wirklich alles tippitoppi. Das einzige Problem war halt, dass halt deswegen die Einleitung kam, wegen dem Chefarzt, weil das muss man halt auch wahrscheinlich einfach dazu sagen. Ich kann das auch irgendwo nachvollziehen ein bisschen, aber natürlich nicht komplett. Die Klinik, also mein Frauenarzt hat mir das so erklärt, der kennt den Chefarzt. Er meinte, die Klinik hat deswegen so einen guten Ruf für Beckenendlage wegen dem neuen Chefarzt, weil der halt sozusagen das mitgebracht hat, vielleicht sein Wissen, was auch immer. Und deswegen möchte er bei jeder Beckenendlagengeburt dabei sein.
Und deswegen die Einleitung.
Genau, und da das quasi in der Woche jetzt war, also es war halt genau der Woche waren wir schon so ET 3, 4. Wir näherten uns quasi dem Wochenende und es hieß wohl, dass der wahrscheinlich am Wochenende nicht Dienst hat, was ja auch vollkommen fein ist. Er darf ja auch mal frei haben, der gute Mann. Aber, ich habe auch gesagt, aber das ist ja trotzdem, kann ich deswegen ja nicht in Einleitung zustimmen, weil der gute Mann am Wochenende vielleicht irgendwie was anderes vorhat, was ja vollkommen legitim ist.
Brainfuck. So eine richtige Brainfuck-Entscheidung. Ja, der Mann ist cool, wenn man den dabei hat, dann hat man bessere Chancen, weil der ist, ne, der kann das gut begleiten. Und es ist ja unheimlich wichtig, bei einer Beckenendlage jemanden dabei zu haben, der das kann und der weiß, welche Griffe und so weiter. Aber dann einzuleiten, nur weil der natürlich halt auch mal frei haben muss.
Das war echt so, habe ich auch gedacht, so, warum passiert mir das jetzt so schon? Also warum kann das nicht einfach irgendwie smooth hier laufen? Aber da hat mir halt auch wirklich meine Hebamme nochmal geholfen und hat wirklich mir auch nochmal gesagt, du, die können dich auch nicht ablehnen am Wochenende. Selbst wenn du dahin fährst und sagst, ne, selbst wenn du Wehen bekommst und selbst wenn es passiert, die können dich nicht einfach auf den OP-Tisch schneiden, sondern das funktioniert nicht. Das ist, auch wenn sie das so, das Krankenhaus das vielleicht so darstellen, ja, aber das ist halt nicht die Wahrheit. Und sie meinte auch so, ja, du könntest dir halt auch überlegen, nochmal ein anderes Krankenhaus fürs Wochenende zu kontaktieren, so im Worst Case, weil es kann ja auch sein, dass keine Wehen kommen, ne, das ist ja auch, wer weiß das schon. Und so, also sie hat mir da wirklich auch nochmal, das fand ich, glaube ich, auch das Wichtigste, dass man auch merkt, so was sind dann eigentlich deine eigenen Rechte hier, ne? Weil nicht nur die Pflichten, sondern auch wirklich, okay, das Krankenhaus handelt natürlich in seinem Interesse und das ist natürlich nicht unbedingt immer mein Interesse. Ja. Und da wirklich zu merken, okay, die können mich gar nicht so gegen die Wand stellen, wie sie das gerade tun. Ne? Aber ja, man braucht da schon echt eine starke Mitte. Ne? Also man braucht echt Unterstützung und auch eine starke Mitte, um wirklich dabei sich zu bleiben und zu sagen, so, nee, ich lehne die Einleitung ab. Und das war, wie gesagt, ja auch so witzig. Dienstag war ich noch zur Untersuchung. Da hat sie noch gesagt, dann Mittwoch, Einleitungstermin. Mhm. Mittwochmorgen habe ich angerufen und gesagt, ich komme nicht zur Einleitung. Yes. Und die wahrscheinlich schon so diese kleinen Rebellen wieder. Ne? Die machen wieder nicht, was sie sollen. Und Mittwochnachmittag riefen sie mich dann an, meinten sie, ja, sie sind ja nicht zur Einleitung entschieden. Ich so, ja, genau. Und ja, also der Chefarzt möchte gerne mit Ihnen Donnerstagmorgen um 8.15 Uhr sprechen.
Da gibt es sich dann so, oh, oh.
Ja, ich denke so, oh, oh, das Gespräch wird bestimmt nicht schön.
Früher ist Mähne einbestellt worden.
Ja, ich so, man kommt sich echt so ein bisschen so vor, ja, ne? Wie so ein kleiner
Direktor.
Isabelle hat geschwänzt und muss jetzt morgen antanzen. Naja, habe ich schon so aufgelegt und gedacht, so, uff, naja, gut, wir werden sehen, was wird. Wir können es ja nicht ändern. Ne? Wir lassen das so jeden Tag auf uns zukommen. Und wahrscheinlich hat Cecilia einfach dieses Gespräch mitgehört und sich gedacht, okay, komm Mama, das reicht. Und dann, ja, war es ganz witzig, weil man so im Rückblick, finde ich, diese Reflexion ist einfach so spannend, ne? Was man so an dem Tag noch gemacht hat eigentlich, weil man weiß ja nicht, wann es losgeht. Das ist irgendwie so witzig. Und dann waren wir ja noch lange spazieren und dann haben wir abends noch, saßen wir noch am Olympia geguckt mit meiner Familie. Und da merkte ich schon so, also irgendwie die Wehen, die jetzt so gerade kommen, das ziehen, das ist schon stärker als sonst. Habe ich schon zu meinem Freund gesagt, ich so, vielleicht bewegt sich ja doch was. So, ne? Und dann sind wir noch ins Bett gegangen, habe ich sogar noch geschlafen, also ich konnte noch einschlafen. Und dann irgendwie um 1 Uhr bin ich aufgewacht und habe mich wirklich versucht, wie so ein schwangerer Pinguin umzudrehen, wie man sich so umdreht, wenn man so schwanger ist. Ne? Und dann wurde alles nass. Also es wurde alles feucht und nass unter mir und habe gedacht, so wie früher, als man noch Bett genässt hat. So, ja. Und ich dann so, oh, ich glaube, das ist die Fruchtblase.
Yay, es geht los.
Und ich dann so, da muss ich an deinen Geburtsbericht auch denken, so typisch Mann, ne? So nachts um 1, ich so meinen Freund geweckt, ich glaube, wir müssen ins Krankenhaus. Und er so, ich glaube, wir müssen ins Krankenhaus. Okay. Ja, so. Nach dem zweiten Versuch war dann so, okay, ich verstehe schon. Dann hat er erstmal seine Sachen gepackt, weil meine Kliniktasche war ja schon fertig, aber seine nicht. Und er hat dann erstmal seine Tasche gepackt und ich war dann, hab erstmal im Kreis angerufen, ganz entspannt und so. Und dann sind wir erstmal ins Krankenhaus gefahren. Genau. Und dann kamen wir da an und haben erstmal festgestellt, dass der Haupteingang geschlossen hat.
Okay.
Das war echt so geil. Ich saß da auf meinem Koffer mit meinem Kissen, hab gewartet, bis er das Auto irgendwo parkt und dann kam er zurück und dann haben wir festgestellt, dass der Haupteingang zu hat und wir ums ganze Krankenhaus laufen müssen.
Genau.
Ja, nicht nur so, na gut, machen wir einfach mal. Also da war ich echt noch relativ entspannt, muss ich sagen. Und dann kam ich erstmal ins CTG, klassisch, ne? Ja, und dann habe ich irgendwie, ja, ich war auch relativ alleine da, war ja nachts um 2, ne? War keine andere da, war ich die Einzige. Ach, cool. Und da habe ich schon meine Hebamme kennengelernt. Und die machte auf mich, am Anfang hatte ich nicht so einen guten Vibe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Am Anfang habe ich gedacht, so, ich weiß nicht, wir viben irgendwie nicht, naja, gut, hilft ja nichts, kann mir also gerade nicht aussuchen, wer mich als Hebamme begleitet. Aber am Ende war sie top. Aber ja, am Anfang habe ich noch gedacht, so, naja. Naja, und dann hat sie auch festgestellt, so, ja, erst 2 Zentimeter der Muttermund und so. Und ich schon so, oh, ja, das kann ja jetzt noch eine Weile dauern, ne? So, wie so beim Krankenhausflur geschlürft, so ein bisschen so, ja. Naja, und dann meinte sie so, ja, möchten Sie ein bisschen spazieren gehen oder wollen Sie vielleicht ein Bad nehmen? Und ich nur so, ja, also hier so nachts um 3 im Krankenhaus rumtigern, habe ich keine Lust, da gehe ich direkt ins Kreißsaal. Also, ne, dann ist man direkt vor Ort, kann man sich ein bisschen einrichten. Und vielleicht habe ich auch schon gespürt, okay, vielleicht geht's auch schneller, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich noch ein Bad nehmen, das weiß ich noch. Ich wollte noch ein Bad nehmen. Ich habe noch meinem Freund gesagt, er soll bitte Wasser einlassen. Aber dann die Eröffnungswellen waren dann schon heftig, ne? Also ich konnte auch nur auf der Seite liegen. Ich habe erst noch so ein bisschen versucht rumzuturnen und irgendwie auf den Ball und geguckt, irgendwie auf eine andere Position, ne, was man so vielleicht mal macht, was man so zur Verfügung hat. Aber ich habe gedacht, so, nee, ich will mich einfach nur hinlegen. Ich will mich einfach nur auf die Seite legen. Ne? Das war einfach das Beste so. Und dann, weiß ich noch, kamen die Hebamme irgendwann und die Oberärztin wieder zurück und meinten so, ja, nee, also das mit dem Bad können Sie sich abschminken. Und ich nur so, was ist hier los? Und sie so, ja, Sie sind jetzt 6 Zentimeter schon, das schaffen Sie nicht mehr. So, wie? Ich verstehe es nicht. Und dann, ja, dann ging es weiter. Und dann waren echt, die Eröffnungswehen waren echt, also da muss ich sagen, war kein Zuckerschlecken. Ne? Ich habe immer wieder auch an unseren Kurs gedacht und an die Atmung. Und ich meine, ich praktiziere ja selber auch Breathwork seit mehr als 2 Jahren. Also das ist mit dem Atemtechniken, war es mir jetzt nicht unbekannt. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich kann nicht loslassen. Mhm. Ich kann mich nicht entspannen. Ich kriege da keine Entspannung rein. Und dann beginnt das Gedankenkarussell, ne, aus unserem Kurs. Wenn ich mich nicht entspannen kann, wenn ich nicht loslassen kann, dann kann mein Kind nicht kommen. Oh mein Gott.
So. Kamst du da noch raus?
Also die Hebamme hat mir tatsächlich da einfach geholfen in dem Moment, in dem sie mit mir immer wieder die lange Ausatmung sozusagen einatmen und ausatmen.
Perfekt, ja, ganz lang.
Das war für mich wirklich in dem Moment Gold wert, weil ich brauchte einfach jemanden, der mich aus diesem Gedankenkarussell rausholt, weil ich selber einfach nicht geschafft habe, mich aus dieser Atmung rauszuholen, weil es war halt einfach so krass, es war halt einfach so krass. Ich habe ja, glaube ich, die krassesten Urschreie da ausgestoßen. Also ich weiß nicht, ich glaube, das Krankenhaus war ja zum Glück vielleicht leer, keine Ahnung, war keiner da. Aber ich habe echt gedacht, so auch teilweise, boah, da kommt schon richtig was, also da kommt schon Kraft raus, so, ne? Naja, und dann war ich wirklich an so einem Punkt, ich weiß nicht, vielleicht kennt den jeder, aber vielleicht auch nicht, also man hört es ja immer, dieser, ich kann das
nicht. Diese Übergangsphase, ja.
Dieser Moment. Und ich weiß noch, wie ich dann zu meinem Freund, ich habe ihn so fast so angeschrien, klingeln, klingeln. Weißt du, so eine Klingel gab es ja, damit die Hebamme halt kommt. Ja. Und er nur so, natürlich erstmal überhaupt nichts verstanden, weil er spricht ja auch gar nicht so gut. Ja. Und er hat überhaupt nicht gecheckt, was ich meine. Und ich habe so, klingel, klingel. Und dann kam die Hebamme und die Oberärztin angelaufen und ich meinte so, ich brauche irgendwas, ich schaffe das nicht. Und sie so, ja, so Kaiserschnitt können wir nicht mehr machen. Und ich so. Und sie so, ja, vielleicht wollen Sie vielleicht eine
PDA.
Wie heißt das?
PDA?
Ja, eine PDA, danke. Und ich so, natürlich wollte ich ja vorher gar nichts. Ich wollte ja alles.
In der Übergangsphase möchtest du alles.
Ja, ich wollte alles. Ich so, ja, geben Sie mir alles her. Geben Sie es mir her, sofort, schnell.
Ominös.
Das war echt so geil. Nein, aber 2 Minuten später kam sie wieder und meinte, es ist zu spät. Es ist zu spät für eine PDA. Und ich nur so, wie, es ist zu spät. Ich habe sie echt so angeguckt. Ich so, nein. Mir ist alles entglitten aus meinem Gesicht. Es war einfach nur so, glaube ich, Verzweiflung in meinem Gesicht. Sie so, ja, Sie sind schon fast 10 Zentimeter. Wir können keine PDA mehr machen. Ich nur so, nein.
Wie lang warst du denn ungefähr im Kreißsaal? Weißt du das noch nicht?
Wir haben überhaupt kein Zeitgefühl. Ne? Also vielleicht waren wir vielleicht um 3:30 im Kreißsaal und um 6 ist sie ja geboren. Also
pff. Krass.
Ja, also es war halt einfach, die Zeit ist diese um die Ohren geflogen, aber trotzdem, die Eröffnungsphase war heftig.
Ja, wenn es so schnell geht, ist natürlich auch echt intensiv. Ne? Also das muss man dazu sagen, schnell. Je schneller die Geburt geht, desto intensiver können die Wehen sein, müssen nicht, können aber. Und vor allem mit Blasensprung sind die Wellen auch nochmal intensiver. Also diese krasse Oxytocin-Flut aus dem Fruchtwasser permanent auf den Muttermund bekommst. Das war
schon
Übergangsphase, da heftig war. Ja.
Und ich weiß noch, dass wir halt auch wirklich, ja, dass ich halt auch immer noch in Erinnerung hatte, ich habe ja auch so ein Buch gehabt, Selbstbestimmte Geburt, ja, in den Pausen der Wehen immer entspannen, vielleicht noch was essen oder schlafen. Und ich habe da das und hab gedacht, so, also, wo soll ich, bin froh, wenn ich mal so drei Atemzüge dazwischen schaffe. Wo soll ich mich hier entspannen? Ich schaffe überhaupt keine Entspannung. Also es war halt einfach dadurch, es war halt einfach so ein krass, wie so ein, wirklich ein krasser Sprintmarathon, weil es halt einfach so, die Wellen kamen halt einfach so schnell hintereinander. Also da war vielleicht mal gerade mal 30 Sekunden, eine Minute zwischendurch Pause und dann kam schon die nächste. Also es war, ja, es war heftig. Und dann, aber als dann feststand, naja, deswegen meine Hebamme war dann wirklich, die hat sich als sehr gut entpuppt, auch als wir am Anfang nicht geweibt haben. Aber als dann feststand, es ist der Punkt of no return, ja, es ist jetzt der Punkt of no return, keine PDA, kein Kaiserschnitt kann dich retten hier, du musst es jetzt durchziehen. Es ist jetzt soweit. Dann hat sie gesagt, ja, jetzt kommen die Presswehenphase, jetzt wird's leichter, nicht aus, nur so, ja, sie erzählt jetzt bestimmt. Sondern, keine Ahnung, was sie mir, warum erzählt sie mir das? Ach, naja. Aber ich muss wirklich sagen, es wurde leichter. Es wurde leichter, weil irgendwie dieser Druck konnte einfach gehen. Also der Druck durch das Pressen ist ja wirklich, ich vergleiche das immer, als würde man halt einfach einen großen Pup machen. Ja. Es ist einfach so, du drückst und du fühlst automatisch irgendwie Erleichterung. Ja. Dadurch, dass du mitschieben kannst. Und ja, das war dann auch nochmal, ja, heftig. Also war halt einfach wie so ein Leistungssport, fühlt
sich
das an.
Ja, richtig anstrengend, ne?
Es ist einfach so richtig anstrengend. Ich musste ja, wie gesagt, habe ich dir ja auch schon mal im Vorgespräch gesagt, dreimal in eine Wehe sozusagen eine Welle atmen. Und zwar lautlos. Ne? Also sie hat gesagt, die Kraft sozusagen, das macht ja auch Sinn. Das hat für mich auch in dem Moment Sinn gemacht. Aber es war für mich super anstrengend, sozusagen still nach unten zu drücken. Sozusagen, dass meine ganze Kraft nicht nach oben durch den Mund rausfließt, was ich ja vorher gemacht habe, indem ich getönt habe, sondern dass jetzt alles, die ganze Kraft quasi nach unten geleitet wird.
Ja.
Nach unten rausschieben.
Ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe so laut geschrien und natürlich dadurch den Druck rausgenommen. War für mich genau richtig. Ich hatte ja Zeit mit meiner Schädellage. Ne? Also bei Beckenendlage sollte alles ein bisschen schneller gehen. Zumindest, ich bin jetzt kein Experte in Beckenendlage, aber es sollte ein bisschen schneller gehen.
Ich glaube ja, deswegen sind die halt so hinterher, genau. Ne? Glaube ich, dass du halt so, dass sie dich so animieren oder anleiten, weil es halt einfach so schnell geht.
Ja,
oder
sie haben ein bisschen mehr Angst und wollen halt das, ja.
Ja, dass das halt nicht, dass da nichts passiert. Was ja auch, also ganz ehrlich, in dem Moment war ich auch so, es ist so, als würdest du einen Marathon laufen und jemand sagt dir, ja, du kannst jetzt noch mal kurz dich hinsetzen. So, nein! Ich will das jetzt zum Ziel gerade. Ich will das jetzt hier durchziehen, Freunde. Ich will, dass ich endlich ins Ziel komme.
Ja. Genau. Und
also ich hätte jetzt in dem Moment auch keine Pause oder so jetzt. Also das war für mich auch, glaube ich, irgendwie fein. So, genau. Ich dachte, hab's nicht.
Du hast mir ja auch erzählt, dass du, also du wurdest jetzt vom Pressen teilweise angeleitet. Da bin ich ja überhaupt kein Fan von. Aber du hast gesagt, es hat dir total geholfen. Und wenn es dir total hilft, dann ist das genau das Richtige. Also dann ist es schön, angeleitet zu werden, ja.
Also die haben mir wirklich viel geholfen. Und ich meine, es war wirklich eine große Geburt. Also ich meine, ich habe wirklich nichts mitbekommen, gebe ich zu. Ich habe meine Augen schon von Anfang an, glaube ich, gefühlt geschlossen gehabt und war irgendwann sowieso in so einem Geburtstrance. Habe angefangen, Spanisch mit den Hebammen und Ärzten zu sprechen. Also ich war irgendwie komplett irgendwo in einer anderen Dimension, glaube ich. Also ich habe eigentlich nur, weil ich habe einfach immer nur gehört. Und dann habe ich immer, sie sollte halt dann quasi sagen, wenn die Welle kommt. Und dann habe ich immer schon auf Spanisch gesagt, kommt. Und die waren dann schon so, okay, irgendwann wussten sie schon. So, okay. Und dann haben die mich halt auch wirklich unterstützt. Sie haben quasi ein Bein auch so ein bisschen hochgedrückt, damit ich halt wirklich Platz habe. Weil gefühlt habe ich das Gefühl, also ich hatte irgendwie immer das Gefühl so, ja, keine Ahnung, irgendwie bin ich gar nicht anwesend, sondern mein Körper arbeitet halt einfach so krass. Und deswegen war es, glaube ich, auch gut, dass irgendjemand immer was gesagt hat, damit mein Körper darauf reagieren
kann. Ja, das ist aber die Geburtstrance, das ist total geil. Ich hing auch irgendwie so über mir und habe so meinen Körper von oben irgendwie gesehen, als hätte ich irgendwelche psychedelischen Drogen genommen.
Ja.
Aber ich fand es total krass,
Ich habe echt immer überhaupt nichts mehr mitbekommen. Also ich habe auch meinem Freund hinterher auch gefragt, wie viele Leute waren überhaupt im Kreis da. Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Und er meinte so, ja, 7 bis 10. Ich so, ja, also wow, war eine große Bühne, hat sich meine Tochter ausgesucht.
Ja,
also ich weiß noch so, dass um 5 irgendwann unsere Oberärztin halt kam, die Johanna. Die kam, glaube ich, so um 5, meinte mein Freund. Und dann, sie war dann so ganz euphorisch. Sie war natürlich ganz happy und stolz, dass wir natürlich ohne Einleitung jetzt hier sind und so, und sie war ganz ganz happy, aber zwischendurch waren auch andere Oberärzte, die haben sich mir dann nochmal so vorgestellt und so, wo ich gerade habe, so, Alter, mich interessiert das hier gerade nicht, wie du heißt. Ja, so, ich bin die Dörte und ich nur so, ja, keine Ahnung.
Ganz, fair, ja? Also, wenn ich sie stelle, also es ist so immer so ein Ding. Du hängst da irgendwie halb nackt mit offener Vagina und dann kommt irgendjemand rein und sagt, ja, hallo, ich bin der Ralf Dieter. Okay, gut. Aber andersrum, wenn er einfach reinkommt und da irgendwie rumguckt und dann wieder geht, ist auch scheiße.
Ja, das stimmt. Die meinen das auch nur gut und so nicht. Aber ich denke mir in dem Moment so, ja, also ich habe jetzt nicht, mir ist das gerade egal, wie du meinst. Und das war dann auch so, als der Chefarzt dann kam. Ich hörte noch, so wirklich ungelogen, Johanna hat dann zum Chefarzt gesagt, ich glaube, der muss wahrscheinlich so 5:30 oder so gekommen sein. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe ja kein Zeitgefühl. Mein Freund war auch nur so, ja, irgendwie so. Und dann hörte ich nur noch so, ja, wir präsentieren Frau 20. Und so,
was? Ohne Einleitung, yeah.
Yeah, da ist sie. Sie sollte eigentlich morgen um 8 kommen. Jetzt ist sie schon hier.
Kann ich den Termin absagen?
Ja, und ich andere so mit einem Auge so ihn angeguckt, so, ja, hallo.
Ja, cool.
Schön, dass ich da bin. Ja, also, da bin ich. Noch vor 8 Uhr.
Aber ganz kurz zu den vielen Leuten, vielleicht macht das gerade ein paar Frauen Angst. Bei Beckenendlage steht Personal bereit, ne? Da ist irgendwie das, keine Ahnung, Kinder-Notfallteam irgendwie bereit und weißt du ungefähr, wer da alles da war?
Also es waren auf jeden Fall auch viele Hebammenstudentinnen anwesend.
Auch
also
cool.
Zwei, drei. Ja, ja, deswegen. Also es war wie so eine Vorzeigegeburt im Prinzip. Ne? Alle waren so, okay, hier wird gerade Beckenendlage natürlich entbunden. Alle kommen, wer kann, ja. wer gucken möchte. Ja, so, ja. Frau 20 macht das ganz wunderbar. Sie haben noch immer alle ganz, die waren auch echt immer alle so, weiter, weiter, weiter. Ja, sie machen das ganz toll. Weiter, weiter, weiter.
Cool. Ist auch so ein zweischneidiges Ding. Bin ich auch überhaupt kein Fan davon, wenn da irgendwie so viele Zuschauerinnen da sind, von wegen Schülerinnen. Aber ganz ehrlich, wenn ich Beckenendlage gebären sollte, ich will, dass da so viele Schülerinnen wie möglich dabei sind, weil geil, wenn die das lernen, ne?
Ja, und auch ganz ehrlich, also ich, wie gesagt, ich weiß es gar nicht, wer alles dabei war. Ich habe kein Gesicht vor Augen mehr, ja, außer von denen, die ich vorher kannte. So, also von daher, ich glaube, das ist dir in dem Moment einfach vollkommen egal, wie viele Leute da stehen. Deswegen ist es wie so, deswegen sage ich immer, es ist so spannend, ne? Von einer intimen Hausgeburt zum Auditorium in der Klinik. Also, aber es war mir so egal, wer da eigentlich steht und irgendwie mitschneidet. Also, ja, wie du schon sagst, sollen sie alle gucken, wie schön das hier ist. Aber ja, das war schon krass. Also ja, da waren, glaube ich, viele Studentinnen. Eine stand halt, hat irgendwie aufgezeichnet die ganze Zeit, hat wahrscheinlich Protokoll geschrieben. Dann war halt die Oberärztin, dann meine Hebamme, die Mechthild. Dann noch irgendwelche anderen Menschen, keine Ahnung. Also ja, es muss auf jeden Fall es war auf jeden Fall offensichtlich das Highlight der Woche, weil ja, die haben noch am nächsten Tag kam noch die Gynäkologin zu mir und meinte, wir haben heute Morgen im Meeting sozusagen mit 30 Leuten über ihre tolle Beckenendlage-Geburt gesprochen. Toll. Also, ja, danke. Schön. Voll das Highlight. Naja, und dann kam der Chefarzt war dann ja auch da und dann meinte er auch so, ja, ich bin hier der Chefarzt und so. Und ich so, ja, Und dann musste ich mich ja umdrehen in Fürstfüßlerstand, also quasi die Endphase gebärt man, Beckenendlage, sagt man halt, dass das einfacher ist, sozusagen im hohen Vierfüßlerstand. Ne? Also es ist ja kein richtiges Bett, das ist ja wie so ein Gynäkologiestuhl. Das heißt, ich habe mich oben so angelehnt und war halt sozusagen im Vierfüßlerstand und ja, das war dann wirklich so diese Endphase und da habe ich auch meinen Freund oft gefragt, ich so, siehst du den Po schon? Und er war so, nein, noch nicht, weiter. So. Und ich so, oh. Und habe halt wirklich dann in dem Moment auch gemerkt, wie echt so ganz, wie halt einfach dieser Druck, da war halt einfach so ein krasser Druck, hat sich das für mich angefühlt, wie das Baby halt wahrscheinlich in den Geburtskanal gekommen ist sozusagen und es hat sich einfach alles ausgedehnt und ich habe gedacht, so in dem Moment wirklich krass, dass das mein Körper macht. Krass, dass das mein Körper kann. Ja. Also, wenn ich noch Gedanken hatte, dann waren das diese Gedanken, dass ich gedacht habe, so verrückte Welt, dass mein Körper das gerade kann. Weil dieser Druck war schon echt krass. Also es war halt wirklich, ich würde auch nicht vom Schmerz sprechen, sondern es war wirklich einfach nur so ein krasser Druck, der da war, als sich das halt einfach alles ausgedehnt hat. Und irgendwann habe ich dann so gespürt, da meinte er dann so, ja, er sieht den Po. Und ich nur so, okay, wir sind fast auf der Ziel, wir sind quasi dem Ziel ganz nah. Und dann war ich noch so, habe ich so einen Flutsch gemerkt, da waren dann die Beine.
Das muss ein komisches Gefühl sein, ne?
wie so ein Schweizer Klappentaschenmesser sozusagen die Beine im Gesicht gehabt. Und dann, als der Körper quasi geboren wurde, flatschten dann die Beine so raus. Und dann meinte der Chefarzt zu mir ganz, ganz lieb, so in ganz netter Stimme, so, ja, jetzt noch mal einmal pressen oder zweimal, auch wenn keine Wehe kommt, keine Welle kommt, weil dann wird jetzt der Kopf geboren sozusagen. Also Sie müssen jetzt pressen, auch wenn wir warten jetzt quasi nicht auf die nächste Welle, so wie das vielleicht bei einer anderen Geburt der Fall wäre, sondern jetzt hieß es sozusagen.
Genau, ja, noch mal, weil die Nabelschnur zwischen Kopf und Becken eventuell eingeklemmt werden kann, dann sollte es schnell gehen.
Ja, und ich glaube generell wollen die dann halt, dass der Kopf rauskommt, ja, sozusagen. Ja, und dann hat es Lutsch gemacht und da meine Tochter geboren.
Was war herausfordernder, der Po oder der Kopf?
Ich glaube der Po, weil es halt einfach dieser ganze Körper war, ne, weil sie halt ja einfach so zusammengeklappt, ja, war. Das war halt einfach, glaube ich, das bei der Kopf habe ich gar nicht so gemerkt. Also das war dann so wirklich, es war komisch zu pressen ohne Wehe, muss ich sagen. Das war komisch, so ein bisschen wie ins Leere.
Aber es ging?
Ja, es ging. Krass. Also ich habe zweimal gepresst und dann kam der, wo der kommt, da flutschte der Kopf raus. Krass. Aber das ging. Und dann lag sie halt auch so und hat einfach gar nichts gesagt. So wie du in deinem Post letztens geschrieben hast, ich muss nicht dran denken, weil sie hat einfach überhaupt, die hat einfach nur so, sie lag dann da. Und mein Freund war erstmal so, oh Gott, lebt sie? Und ich war auch nur so,
Wie schreit
sie? Sie lag da so und hat so geblinzelt. War so, okay, auf welchem Planeten bin ich hier gelandet? Keine Ahnung, wo bin ich? Wer bin ich? Ja, und dann hat sie so langsam so,
ja. Und hast du selber zu dir hochgenommen oder wie hat das Team reagiert?
Gar nicht, also ich war also fertig in dem Moment. Ich war da einfach so erschöpft, ich habe sie angeguckt und habe gedacht, so, okay, gut, ja, geschafft. So, jetzt will ich mich gerne ausruhen.
Jetzt mal die Cola.
Jetzt hätte ich gerne einen Kaffee, danke. Ich war echt so noch, ich brauche da einfach, glaube ich, einfach ein bisschen Zeit, um wieder anzukommen. Also ich hatte auch gar keine Kraft, sie hochzunehmen oder so. Ich habe sie einfach nur angeschaut und habe gedacht, so, gut geht's ihr, sieht gut aus. Ja, super. Jetzt brauche ich kurz einen Moment, um einfach anzukommen.
So ist es ja im Tierreich auch, ne? Wenn du so Tiergeburten anguckst, da flutscht das Baby hinten raus und dann bleibt es da erstmal liegen und die Mutter kommt erstmal klar und guckt erstmal so ein bisschen, schon Kühe gesehen, die erstmal ein bisschen was essen und dann wird sich umgedreht und dann wird abgeschleckt.
Ja, so ein bisschen, es fühlt sich an. Also ich war echt so, klar, man mal so dieses Bild vielleicht auch vor Augen, so dieses Gefühl, dieses wow, und dann nimmst du es in die Arme und so und dann, aber ich war so einfach so fertig in dem Moment, dass ich gedacht habe, so, ich will mich jetzt erstmal kurz hinsetzen und ja, Moment zu, also ja, so ankommen. Und dann haben sie mir natürlich auch gegeben sofort und habe ich meinen Freund angeguckt und wir haben uns einfach nur angeguckt und war so, okay, wir haben es geschafft. We did it! So. Ja, und dann so peu à peu kam dann, habe ich mich dann umgedreht und erstmal hingesetzt und dann kam auch schon die Plazenta. Ja, also das war dann alles so, das war jetzt so ein bisschen Krankenhaus dann, ne? Dann sind natürlich, alle waren ganz happy und haben geglückwünscht und aber dann ist so, ja, erstmal dies, dann eine Nabelschnur, Plazenta, dann hier gucken, Geburtsverletzung, nähen und so. Und denkst du so, ja, eigentlich will ich jetzt eigentlich deine Ruhe haben, so, ne? Ich will jetzt gerade, dass mir niemand zwischen die Beine guckt, aber gut. Naja, ja. Dann haben sie es wenigstens alles, hat man wenigstens alles schnell hinter sich so und dann. Genau, hat sie ein bisschen, wurde ich noch genäht, haben sie mir noch Lachgas gegeben. Ja, das Gute ist, mein Freund hatte dann die Kleine schon und ich habe mich dann erstmal ein bisschen akklimatisiert. Und dann haben sie erstmal alles gerichtet und ich habe mich erstmal wieder eingefunden, sozusagen. Genau.
Und dann warst du Mama.
Dann war ich Mama, genau. Das war dann so, okay, krass, so, ja. Krasse Geburt, da habe ich noch gefragt, genau, habe ich es erstmal gefragt, so, ja, wann ist sie denn geboren, wie spät ist es überhaupt, und so, ja, 6.08 Uhr, nicht nur so, ach, krass. Ich hatte immer 6.03 Uhr im Kopf.
Ging echt schnell. Ich
habe immer gesagt, sie wird um 6.03 Uhr geboren.
Wusstest du vorher, dass sie um 6.03 Uhr geboren wurde, oder wie?
Ja, also ich habe immer, wenn ich drüber nachgedacht habe, also ich habe eigentlich immer gedacht, sie wird früher geboren, vorm ET, also ich hatte eigentlich immer so den Vollmond schon davor so ein bisschen avisiert, aber ich wusste immer, kam mir 6.03 Uhr, es kam mir immer, die Zeit wurde immer sozusagen mir so durchgegeben, so 6.03 Uhr.
Wie lustig. Also
ich wusste immer, sie wird am Morgen geboren.
Mhm. Vielleicht ist da ja der Po geboren, also war so das Erste, das auf der Welt war.
Ich weiß nicht, wann wir die Zeit nehmen, aber ich glaube erst, wenn alles
draußen ist. Ja, ja. Also erst, wenn das Baby komplett draußen ist, ja.
Ja, achso, du meinst bei 6:03, ja, vielleicht. Ja, nee, vielleicht kam da schon der Po. Aber ja, das fand ich auch so, jemand habe ich gedacht, so, hä, krass, 6:08, ist ja witzig. Ja, also ja, von daher vom Blasensprung 1 Uhr nachts bis 6 Uhr, 5 Stunden.
Kann man.
Ja, habe ich auch gedacht, so krass.
Kann man machen, also wegen Endlage, ja, so schnell, richtig cool. Respekt.
Ja, danke. Alle waren so voll so happy. Man, das war so eine tolle Geburt und so. Sie haben das so toll gemacht. Und ich nur so, ja, aha, ja, ja. Ich konnte das gar nicht so richtig, ja, was heißt annehmen, sondern das war so, ja, okay, ja, ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie einfach gemacht, ne? So, puh, keine Ahnung. Ging halt irgendwie, gab ja kein Zurück mehr, ne? War ja dann eine Einbahnstraße. Also ja, ich glaube, das ist halt wirklich einfach so dieses Spannende, wie dein Körper einfach richtig krass funktioniert in dem Moment. Das fand ich wirklich immer wieder, habe ich gedacht, so krass, dass mein Körper das kann, dass mein Körper das einfach macht und wie der das einfach so macht, so wie so ein Automatismus, ne? Das ist halt echt schon spannend.
Das hat mich vorher auch berührt, dieses, wie du über deinen eigenen Körper so fasziniert warst. Ich glaube, dieses Mindset ist auch wirklich das eins der wichtigsten überhaupt, so: Ich bin von mir fasziniert, boah, ich bin von meinem Körper fasziniert, es ist alles so wow und ich staune und das bestärkt mich gerade so, ne? Also, wenn du so denkst, das ist schon die halbe Miete.
Ja, aber ja, es war schon eine Wild Ride, also auch so mit dem ganzen, was so vorher war und so, aber am Ende habe ich gedacht, so ja, es ist halt so krass, sie ist halt eine Löwe, ne? Sie hat halt von Anfang an, hat sie gesagt, boah, ich komme in Beckenendlage, ihr könnt versuchen, was ihr wollt. Also, ich komme auf, ich will die Bühne, ich bin eine Löwe hier, ich will die Big Stage, hier nichts mit intimer Hausgeburt, nur wir drei oder so.
Ja, wenn du mal reingehst, wer weiß, was jetzt deine Geburt für positive Kreise zieht. Weil da waren jetzt viele Frauen dabei, Hebammen dabei, die das ja sich in Erinnerung behalten und die das weitertragen in die Welt, ne? Und wer weiß, vielleicht hast du da eine von überzeugt, hey, Beckenendlage ist machbar und ich will gar nicht mehr jetzt jedes Mal den Kaiserschnitt empfehlen, sondern das ist möglich, ich habe es gesehen.
Ja, total. Ja, und auch generell alle, die den Podcast hören und so. Ich meine, mir hat das damals ja auch in der Vorbereitung geholfen, andere Berichte zu lesen und so, ne? Dass man einfach sich da sicherer fühlt und merkt, so, ja, es ist möglich. Es ist alles möglich, ne? Unser Körper, also das Kind liegt nicht ohne Grund so und es hätte sich ja auch gedreht, wenn es gewollt hätte,
sozusagen. Hast du, eigentlich sowas versucht, wie äußere Wendung und so?
Ja. Auch in dem Krankenhaus mit der Johanna, mit der Oberärztin, aber die hat noch nach 2 Griffen hat sie schon zu mir gesagt, da dreht sich, da bewegt sich gar nichts. Also so aus Erfahrung meinte sie, müsste sich schon ein bisschen was lockern. Sie meinte, die ist so fest mit ihrem Po schon in deinem Becken da passiert nichts mehr. Die hat das schon fest fix sozusagen, da gibt's nichts mehr.
Dann gibt's auch einen Grund, wenn es überhaupt nicht funktioniert, dann.
Und das war ja aus medizinischer Sicht, hat sie ja selber auch immer gesagt, alles in Ordnung. Ne? Das ist aus medizinischer Sicht, war immer alles tipptopp. Deswegen die Einleitung, das war ja einfach nur das Thema mit dem Chefarzt, was wir dann ja am Ende gut gelöst haben. So. Sie ist ja dann doch auf natürlichen Wege in einem Raketentempo gekommen. So. Und er kam dann 2 Tage später noch zu mir, weil wir sind dann im Krankenhaus geblieben, weil es war ja dann ja gerade Wochenende. Und dann sind wir noch einen Tag länger geblieben und dann kam er noch und meinte so, ja, sie erinnern sich bestimmt noch an mich. Und ich nur so, naja, ich sage jetzt mal nichts, ne? Wir wollen ja jetzt hier keinen Freund. Aber er meinte auch so, ja, wenn Fruchtblase platzt bei Beckenendlage, aus seiner Erfahrung, dann geht das schnell. Also, weil das ist halt einfach der Po ist, wie sagen, wie so eine Spitze, der lässt dann halt sozusagen die Fruchtblase platzen und dann ist eigentlich auch schon, ja, dann.
Ja.
Geht los.
Ja.
Also von daher, das ist irgendwie, ich habe auch eine Freundin, die meinte, so, ja, eigentlich ist es auch ganz schön, wenn man weiß, dass es dann eine schnelle Geburt gibt. Ja,
das ist so wieder hin und her, ne? Also Fruchtblase platzen ist natürlich auch nicht in Stein gemeißelt, ist oft schneller, aber halt auch intensiver. Ich hatte jetzt vor kurzem erst einen Geburtsbericht, die war über 24 Stunden in den Wehen, glaube ich. Und da ist die Fruchtblase auch davor geplatzt. Aber die hat halt die Intensität mitbekommen. Und ja, dann ist es schwierig.
Ja.
Aber du konntest also, super loslassen.
Ja, irgendwann ging das dann irgendwie von alleine. Also ne, sich irgendwie kam allein diese Presswehenphase und dann.
Nein, Isabel, wenn du 5 Stunden für deine Geburt brauchst, dann kannst du super loslassen.
Ja, danke. Auch wenn ich an Punkt des No Returns war, wo ich gesagt habe, gib mir alles, gib mir 3 PDA sofort.
Auch das ja. Loslassen, weil du hast ja keine Intervention gewollt und dann wolltest du alles, das ist Loslassen auf höchster Ebene, alles, was du wolltest, dein ganzes Sein kommt. Lasst mich einfach, gib mir alles, was ich vorher nicht wollte, ich lass einfach alles los.
Genau, das stimmt, ja. Spannend. Und am Ende hat nichts davon geklappt, so, ne? Also alles wurde wie immer über den Haufen geworfen.
Ja. So, aber wie ganz immer, ehrlich, wie viele Hypnobirthing-Geburten oder Frauen kenne ich mittlerweile, die von schmerzfreien Geburten erzählen, aber dann trotzdem diese Übergangsphase so intensiv wurde und halt an diesem Punkt nicht schmerzfrei war und so herausfordernd, dass sie da auch eine PDA wollten. Und dann kam die Pressphase, dann war wieder gut. Ja, also.
Ja. Also, ja, von daher.
Voll gut.
Ich habe ja keinen Vergleich zur Schädellage, deswegen, also es ist immer ganz spannend, weil viele fragen mich so, ja und? Und ich so, ja, ich weiß ja nicht, wie eine Schädellagengeburt ist. Ich kann ja nur von der Beckenendlage sprechen, also von daher, ich würde sagen, ja, es ist definitiv machbar und hat sich für mich jetzt auch, also war alles gut, hat sich alles als super tipptopp erwiesen, wie gesagt, war eine Bilderbuch-Vorzeigegeburt für St. Albertin, die haben jetzt einen guten Geburtsbeckenendlagen-Schnitt wieder. Sie können sich freuen, eine Beckenendlage mehr. Aber ja, es ist schon witzig, dieser Punkt, weil das sagen dir ja alle vorher irgendwie so, ne? Du hörst ja immer wieder dieses, du kommst an diesen Punkt, da willst du alles, du sagst, du schaffst es nicht, aber dann schaffst du es doch und so und dann denkst du so, nee.
Das Problem ist, du weißt ja nicht, dass du gerade in der Übergangsphase bist. Du denkst einfach nur, okay, jetzt will ich nicht mehr, weil es könnte jetzt noch 10 Stunden so weitergehen.
Ja, oder was kommt als nächstes, ne? Weil ich habe immer gedacht, so auch, wenn das die Eröffnungsphase ist, was kommt denn danach? Mhm. So, das muss ja richtig krass sein. Ja. Also, wenn ich das schon nicht, also wenn ich jetzt schon das Gefühl habe, ich schaffe das nicht, wie soll ich denn die nächste Phase schaffen? Das war so mein Gedankenkarussell. Und ich glaube, jetzt so weiß ich halt, okay, eigentlich ist die Presswehenphase eigentlich einfacher, weil du halt einfach da mitmachen kannst und irgendwie. Ja, einfach so, da kommt einfach mehr Erleichterung rein. Ja. Das ist zwar sau anstrengend und der Marathon zieht sich, aber der wird nochmal so richtig, der nimmt nochmal Fahrt auf, der Marathon, der wird zum Sprintton, aber du kannst halt loslassen.
Ja.
Das hat mich, glaube ich, in der Eröffnungsphase, das hat mich einfach so, das war heftig.
Ja, so habe ich es ja auch empfunden. Also meine Eröffnungsphase war ja auch eklig, jetzt nicht schmerzhaft, aber halt so ein bisschen Magen-Darm-mäßig, schlecht und Druck und so. Und dann die Pressphase war einfach nur so pur anstrengend. Das war einfach das Anstrengendste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Aber schmerzfrei.
Ja, deswegen, also ich würde auch nicht vom Schmerz sprechen wollen mehr, weil das war halt einfach nur so ein Druck. Es war halt einfach so ein krasser Druck. Ja, einfach, als würdest du halt einfach einen riesengroßen Puck machen, der halt einfach da durch muss. So, ne? Ja. Also das kann man auch gar nicht beschreiben. Also ich glaube, wenn man es nicht erlebt hat, dann kann man diesen Druck, den kann man nicht beschreiben. Das weiß ich nicht, das habe ich noch nie zuvor gespürt. Ja. Aber ja, wie gesagt, also ich fand es schon spannend, dass man da trotzdem noch diese Gedanken hatte. Also ich dachte, das ist so krass, dass mein Körper das hier gerade so verzapft. Ja. Ne? Das ist schon krass.
Richtig cool. Auch mir war vielen, vielen Dank, dass du sie erzählt hast, deine Geschichte, Isabel.
Sehr gerne.
Ja, fand ich richtig spannend. Gibt es denn zum Schluss noch irgendwas, das du den Frauen mitgeben möchtest, die gerade zuhören, ein persönliches Fazit oder so?
Ja, einfach wirklich sich Unterstützung zu suchen in dem Moment, wenn man sich unsicher ist. Ne? Also wenn man vielleicht die Diagnose in Anführungsstrichen bekommt. Diagnose klingt ja so medizinisch. Aber wenn halt feststeht, okay, es könnte eine Beckenendlage werden und man möchte eine natürliche Geburt. Weil am Ende war ich so froh, dass ich eine natürliche Geburt hatte und keinen Kaiserschnitt oder so. Ich war so froh, auch mit der ganzen Heilung, mit dem ganzen Heilungsprozess und so. Und dass man sich einfach wirklich da Hilfe sucht, weil es gibt genug positive Geburtsberichte wie diesen hier oder halt Hebammen, die sich damit auskennen, ne? Dass man einfach wirklich schaut, hey, man ist nicht alleine und man wirklich auch guckt, okay, was sind meine Rechte und was kann das Krankenhaus wirklich eigentlich machen? Mhm. So, ich glaube, es hat mir wirklich sehr viel Sicherheit gegeben, dass ich wusste, die können mich jetzt zum Beispiel nicht ablehnen, die können nicht einfach mich auf den OP-Tisch knallen und sagen, sie machen einen Kaiserschnitt oder so. Das geht nicht, das können sie halt einfach nicht. rein rechtlich nicht so. Und das hat mir einfach die Sicherheit gegeben, und das hat mir halt dann wiederum geholfen, da Sicherheit und Vertrauen in mir wiederzufinden. Ne? Weil dieser Sturm im Außen, wenn du den irgendwie ein bisschen greifen kannst und weißt, okay, es gibt Lösungen, du kannst irgendwie in ein anderes Krankenhaus gehen, du kannst das machen, dann kannst du wieder zurück zu dir kommen.
Ja.
Und das ist das Wichtigste, ne? Dass wir wieder bei uns dann ankommen und reinspüren, okay, mein Baby bestimmt, ich bestimme, also ne, es ist ein Zusammenspiel und ich möchte keine Einleitung, weil ich vertraue darauf, dass mein Baby irgendwann von alleine sagt, so wann es losgeht. Und wie es dann auch geboren werden will, dass wir da einfach vertrauen, ne? Dass wir das loslassen, dass wir unsere eigenen Erwartungen loslassen. Und wenn man das Gefühl hat, dass es halt schwierig ist, dann kann man sich einfach Hilfe suchen, weil es gibt genug, die einen dort auf diesem Weg begleiten. Ich glaube, das war für mich wirklich wichtig und essentiell.
Schön gesagt. Dann verabschieden wir uns und an alle, die zuhören, schickt die Folge heute unbedingt weiter. Ich finde, gerade Beckenendlagengeburten gibt es noch viel zu wenige Berichte darüber, unter anderem eben, weil sie oft automatisch ein Kaiserschnitt werden, ohne dass man überhaupt die Chance oder die Möglichkeit bereitet, dass die Frauen das natürlich gebären können. Deswegen unbedingt teilen heute und gebt unserem Podcast gerne eine gute Bewertung, damit wir im Algorithmus schneller gefunden werden können. Das würde mich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns oder hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss, danke.